Und ich finde immer, wenn man damit konfrontiert wird, man kann natürlich jetzt sagen, oh, jetzt kommt die mit der gewaltfreien Kommunikation oder mit dem Feedback oder wie auch immer. Aber das ist ja echte Wertschätzung, dass ich mich mit dir darüber auseinandersetze und nicht zu Kollegin XY laufe und sage, oh, hast du gesehen? Die sowieso hat schon wieder das und das gemacht, sondern dass ich halt hingehe und es mit dir klären will.
Führungsnuggets to go. Wissenswertes und Praktisches rund um das Thema Führung von und mit deinen Gastgebern Eva Walling und Dr. Christina Fritz.
Ja, hallo Christina.
Hallo Eva.
Ich fände cool, wenn wir heute mal über knifflige Gesprächssituationen sprechen in der Praxis oder ja in anderen Kontexten. Gerade so in Personalführungssituationen gibt es immer wieder Schwierigkeiten, knifflige Dinge anzusprechen.
Vielleicht passt in dem Zusammenhang dieses wunderbare Thema gewaltfreie Kommunikation, ne?
Mit dem du ja herzlich wenig anfangen kannst.
Ja, das ist so ein Thema, wenn ich das höre, mir stellen sich so ein bisschen die Nackenhaare auf. Das taucht überall auf und ich frage mich immer, muss es so eine komische Begrifflichkeit dafür geben? Was verbirgt sich eigentlich genau dahinter?
Mhm. Also oft ist es so, es gibt Leute, die können das intuitiv schon genau richtig machen, aber für alle die, denen das schwerfällt, das intuitiv richtig zu machen, für die ist so ein Modell wie gewaltfreie Kommunikation oft hilfreich, so erlebe ich es zumindest, weil sie sich einfach in vier Schritten, und das ist das, was hinter gewaltfreier Kommunikation vorrangig steckt, dran orientieren können.
Was sind die vier Schritte?
Die vier Schritte sind, dass du bei störendem Verhalten, also ich habe jetzt einfach mal gedacht, es gibt ja mal Mitarbeitende, die kommen häufiger zu spät. Und anstatt, dass du dann sagst, boah, du bist ja schon wieder zu spät, würde in der gewaltfreien Kommunikation der erste Schritt lauten, dass du konkret die Beobachtung ganz sachlich übergibst. Also zum Beispiel, ich habe beobachtet, dass du in den letzten 2 Wochen 4x10 Minuten jeweils zu spät gekommen bist. Und dazu auch noch jeweils 5 Minuten aus der Pause zu spät zurückgekommen bist.
Ach guck, das kenne ich tatsächlich vom Feedback geben.
Schau.
Das ist erstmal Sachebene beschreiben, ne? Was mir ist aufgefallen, dass, ne?
Ja.
Ich habe bemerkt, dass viele meiner Kunden, die sagen, ihnen ist das zu gestellst, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wie man das ein bisschen lockerer gestalten kann. Weil es gibt ja Menschen schon dieses mir ist aufgefallen, dass, dann wissen die schon, jetzt sind wir auf so einer Kommunikationsebene.
Ja. Also das ist ja nicht festgelegt.
Genau.
Du musst da kein formelhaftes so und so verwenden, sondern es geht einfach darum, dass du auf eine angepasste, für dich stimmige Art die Sachebene einmal kurz skizzierst. Was hast du ganz konkret sachlich beobachtet?
Beobachtet, genau.
Damit das Gegenüber eben weiß, ach, darum geht es. Zweiter Schritt ist dann tatsächlich auch das Gefühl dazu auszudrücken. Mhm. Wie zum Beispiel, das ärgert mich. Mhm. Wenn du 4x von 5x zu spät kommst, dann ärgert mich das.
Oder es stresst mich, weil die Kollegen müssen dann deine Arbeit mitmachen. Ne?
Ja.
Ja, zweiter Schritt im Feedback.
Ja, schau, das ist der zweite Schritt auch in der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Und im dritten Schritt würdest du dann dein Bedürfnis zum Ausdruck bringen. Also ich habe das Bedürfnis nach Zuverlässigkeit zum Beispiel in diesem Kontext. Ich möchte mich darauf verlassen können, dass der Laden hier läuft, indem du immer pünktlich kommst. Mhm. Das ist Schritt 3.
Mhm.
Und Schritt 4 ist dann, den Wunsch zum Ausdruck zu bringen. Ich wünsche mir von dir, dass du in Zukunft pünktlich erscheinst. Punkt. Das ist schon alles, was dahinter steckt.
Guck mal, muss ich vor dem Thema gewaltfreie Kommunikation gar nicht so einen großen Bogen machen?
Nö.
Bei mir heißt das, ist es einfach ein Feedbackplan, aber scheinbar genau das Gleiche in einem anderen Zauberkasten.
Mhm.
Und das Schöne daran ist ja, dass man es wirklich so einfach anwenden kann. Ne? Genauso erstmal Sachebene beschreiben, das hat dazu geführt, dass bei dir ist jetzt noch ein Schritt mehr, nämlich, was war das Bedürfnis, ne? Das Bedürfnis äußern, ich wünsche mir, nee, vor dem Wunsch noch.
Genau, vor dem Wunsch, ich habe das Bedürfnis nach Zuverlässigkeit.
Nach Zuverlässigkeit.
Oder was auch immer da für ein Bedürfnis hintersteckt, hinter dem mistigen Verhalten, was du da wahrgenommen hast.
Ah. Und dann den Wunsch, ich wünsche mir, dass du ab jetzt pünktlich erscheinst.
Ja.
Ne? Könnte man auch eine Erwartung formulieren? Ich erwarte das, das gehört da nicht rein. Ne?
Also nach Marshall Rosenberg, von dem diese gewaltfreie Kommunikation stammt, ist es als Wunsch bzw. als Bitte zu formulieren, sodass das Gegenüber auch sagen könnte, nö, dem komme ich eben nicht nach.
Mhm.
Also weil da tatsächlich die Kommunikation auf Augenhöhe eine Rolle spielt und dann müsste da auch eine gewisse Offenheit bleiben. Jetzt ist es im Chefinnen-Mitarbeitenden-Kontext manchmal eben nicht richtig umsetzbar. Ich finde das absolut legitim, dann auch die Erwartungen zu formulieren.
Also in meiner Welt ist es dann immer so, dass man erstmal dann noch einen Zwischenschritt macht, dass man erstmal tatsächlich den Wunsch äußert und wenn das Verhalten dann weiterhin auftritt, dann würde man irgendwann in den Bereich Erwartung, ich erwarte, dass du dich zukünftig besser daran hältst, dass es dann irgendwann disziplinarisch wird, aber erstmal in der ersten Phase, mir ist einfach aufgefallen, dass man da dann nur den Wunsch äußert, das finde ich gut. Da kann man noch mal ein bisschen hoch eskalieren, falls es nochmal auftreten sollte. Ne?
Ja, ich würde vielleicht sogar nochmal anders vorgehen. Ich würde den Wunsch formulieren und ich fände es auch legitim, rückzufragen, also wirst du das einhalten können oder was brauchst du, damit du das umsetzen kannst? Das könntest du ja auch machen. Also ich meine, solche Modelle sollen immer eine Hilfestellung bieten. Es geht nicht darum, sie sklavisch einzuhalten, sondern du nutzt sie dann, wenn sie dir helfen. Und dann kann so ein Raster hilfreich sein. Natürlich ist es anpassbar.
Ja, das Schöne ist eben, dass man es dann nicht direkt nur auf der rein emotionalen Ebene direkt einsteigt, oh, das ne schon wieder und du machst immer, sondern dass man erstmal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, worum geht es eigentlich tatsächlich, was ist die Sachebene und was macht es mit mir, dass man sich auch nochmal klar darüber wird, was macht das eigentlich mit mir, ne? Bevor ich das so ein Gespräch führe, dass ich nochmal einen Schritt zurückgehe und sage, okay, stresst mich das, ärgert mich das, macht mich das wütend, macht mich das traurig, ne? Dass man sich nochmal klar macht, was macht das eigentlich mit mir und welches Bedürfnis steckt dahinter.
Ja, die viel berühmten Ich-Botschaften, die ja auch in vielen Kontexten kursieren. Ne? Aber wenn du nur von Ich-Botschaft sprichst, bleibt vielleicht die Sachbotschaft nämlich tatsächlich brachliegen und die beiden Gesprächspartner sprechen über unterschiedliche Dinge, ne?
Ja, ja. Nochmal ganz kurz, falls es die Hörer haben, die das Thema Ich- und Du-Botschaften noch nicht so vertraut haben. Was wäre eine klassische Ich-Botschaft? Oder fangen wir mit der Du-Botschaft an. Was wäre eine klassische Du-Botschaft?
Eine klassische Du-Botschaft wäre ja, du kommst immer zu spät.
Genau. Schön generalisiert, du kommst immer zu spät. Du kommst immer zu spät. Was machst du mit so einem Gegenüber? Rücken an die Wand, Verteidigung. Ne? Also sofort in die Verteidigung. Auf der anderen Seite, was wäre dann die Ich-Botschaft in dem Zusammenhang?
Ich habe bemerkt, dass du immer wieder zu spät kommst und das ärgert mich.
Ja, das ist schon auf dem Sprung zu einer versteckten Du-Botschaft. Ne? Nur, das ist immer sowas, das stelle ich auf der Arbeit mit Klienten immer wieder fest. Nur weil der Satz mit Ich anfängt, ist es ja nicht sofort eine Ich-Botschaft. Ne? Ja. Ich finde, du bist immer zu spät.
Ja. Ich finde, du bist doof. Das ist auch eine Ich-Botschaft.
Genau, es hört sich an wie eine Ich-Botschaft, ist aber eigentlich eine Du-Botschaft.
Genau.
Insofern immer darauf achten, ist da ein Vorwurf dahinter? Ist das anklagend? Ist das, drängt das den anderen in irgendeine Ecke? Mir ist aufgefallen, dass du unpünktlich warst oder dass du zu spät zur Arbeit erschienen bist oder so. Ja, ne, an der Stelle ist es so, weil derjenige wirklich unpünktlich gekommen ist. Ein anderes Beispiel wäre, es hätte ein Rückruf erfolgen sollen und der ist nicht gemacht worden. Da wäre die Du-Botschaft, du hast den Herrn Schmitz nicht zurückgerufen. Gegenbotschaft oder die Ich-Botschaft wäre dann, mir ist aufgefallen, dass Herr Schmitz nicht zurückgerufen wurde. Dann ist man ganz aus der Du-Botschaft raus. Dann ist es eine reine Ich-Botschaft. Ne? Ich habe gemerkt oder ich habe festgestellt, Herr Schmitz ist nicht angerufen worden. Dann ist es keine Du-Botschaft, sondern eine Ich-Botschaft mehr. Ja. Weil man dann, es ist schon klar, ich spreche mit dir, weil ich davon ausgehe, du hättest das tun sollen, der andere weiß das auch, aber ich klage nicht an der Stelle.
Ne? Genau, das ist das Entscheidende.
Genau.
Der entscheidende Unterschied zwischen Ich- und Du-Botschaft.
Genau, genau. Kleiner Exkurs zu den Ich- und Du-Botschaften. Genau, also gewaltfreie Kommunikation, 4 Stufen, ist eigentlich ja schon was Praktisches für den Werkzeugkoffer in der Teamführung.
Absolut. Und was ich ganz oft merke, ist in meinen Trainings, dass Übung hilft. Es einfach, also deswegen, das Formelhafte mag vielleicht komisch einem am Anfang vorkommen, aber dieses Formelhafte, nach diesem 4-Schritte-Verfahren mal vorzugehen, kann ein tolles Gerüst sein, um es in seinen eigenen Sprachgebrauch zu überführen. Und deswegen üben.
Dann kommt es einem irgendwann auch nicht mehr so komisch vor. Ne? Ja. Am Anfang fühlt man sich noch so unnatürlich, aber irgendwann wird das ganz normal. Was ich sehr gerne mache, ist mit Teams an dem Thema arbeiten, dass quasi alle auch gleichzeitig in dieses Thema reingeholt werden. Und dann kann man ja sagen, wir hatten das ja jetzt in dem Workshop gemeinsam besprochen, ich komme mir damit noch ein bisschen komisch vor, aber mir ist aufgefallen, dass das kann man ja ruhig ansprechen, dass man sich da erst einfindet in das Thema.
Ja, und gerade wenn du das mit einem Team gemeinsam machst, ich meine, selbst wenn der Teamkollege oder die Teamkollegin merkt, oh, da kommt jetzt diese Formel, die wissen ja dann auch, wie es gemeint ist, dass es nämlich tatsächlich auf Augenhöhe miteinander besprochen werden soll, was da schief läuft. Und dann finde ich, darf man das durchaus auch mal spüren, dass da jetzt die Formel unterwegs ist, weil einfach der Text dahinter ja trotzdem ein respektvoller, ein konstruktiver auch ist.
Eben, wir wollen gemeinsam zu einer Verbesserung beitragen und deswegen spreche ich dich jetzt drauf an. Ja. Und ich finde immer, wenn man damit konfrontiert wird, man kann natürlich jetzt sagen, oh, jetzt kommt die mit der gewaltfreien Kommunikation oder mit dem Feedback oder wie auch immer, aber das ist ja echte Wertschätzung, dass ich mich mit dir darüber auseinandersetze und nicht zu Kollegin XY laufe und sage, hast du gesehen, die sowieso hat schon wieder das und das gemacht, sondern dass ich halt hingehe und es mit dir klären will. Ja. Genau das ist ja das Tolle daran. Ja, ich nehme mir die Zeit, ich mache mir die Gedanken, weil ich will, dass es besser wird.
Und du kannst es dann eben auch mit deinem Gegenüber viel leichter direkt klären, anstatt über Dritte, weil du da eh keine Klärung herbeiführen kannst, weil du eben einen angemessenen Ton selber nutzt und dein Gegenüber kann es deswegen auch viel besser annehmen, weil es eben angemessen rübergebracht wird.
Ja, ich finde in dem Zusammenhang immer wieder gut und wichtig, den anderen auch zu fragen, ob er jetzt bereit für ein kurzes Gespräch ist. Ja, wenn der jetzt gerade im Brass ist, der muss jetzt ganz viele Sachen gleichzeitig regeln und jetzt komme ich da rein mit meinem, mir ist aufgefallen, dass, dann kann das zu viel sein. Der andere muss auch in der Lage sein, das Feedback oder die gewaltfreie Kommunikation auch anzunehmen. Ansonsten führt es zu noch mehr Stress und Unwohlsein.
Ne? Ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das ist ja zum Beispiel auch oft eine Formel, mit der man dann den Einstieg macht. Hast du mal kurz Zeit oder hast du mal kurz 5 Minuten Zeit? Da weiß jeder, okay, da soll jetzt ein Gespräch folgen. Und je nachdem, wie viele Minuten es sind, ist auch gleich deutlich, oh, das könnte was Schwierigeres werden. Da hat auch keiner was dagegen. Also ich finde, gegen Formeln spricht nicht grundsätzlich was.
Überhaupt nicht, gar nicht, weil das hilft ja. Ne? Das ist eine Orientierung, dass man sich einfach vor dem Gespräch auch klar macht, was will ich eigentlich ansprechen? Das ist immer wieder so ein Kernthema, dass man sich über irgendwas ärgert, poltert in so ein Gespräch rein und weiß eigentlich gar nicht, was will ich damit erreichen? Und in dem Moment, wo ich mir vorher sage, ich will jetzt erstmal klären, worum ging es, was hat es mit mir gemacht, was sind meine Beweggründe, was ist mein Wunsch, dann mache ich mir nochmal klar, was will ich eigentlich? Weil ich muss ja am Ende des Gesprächs den Wunsch formulieren und dafür muss ich mir den ersten Mal bewusst machen.
Ja, das ist ja auch ein gemeinsames Thema von uns beiden, wie hilfreich es ist, wenn man sich tatsächlich das Ziel eines jeden Gesprächs klar macht. Ja. Und das wird tatsächlich, ja, finde ich auch in diesem Modell nochmal deutlich. Ja. Ja. Das ist ein guter Zusammenhang, den du da nochmal herstellst.
Wenn wir jetzt am Ende 3 Take-Home-Messages formulieren, unsere 3 super Golden Nuggets, dann wäre das Erste, was ich jetzt mitgenommen habe von der gewaltfreien Kommunikation, dass wir für schwierige Gespräche ein bisschen Vorbereitung brauchen und aber eigentlich auch einfach eine Technik benutzen können.
Absolut.
Diese einfach diese 4 Stufen, die du angesprochen hast, nutzen, um das Gespräch in guten Kontext zu bringen. Dann kann man auch unangenehme Gespräche ansprechen.
Ja. Also unangenehme Themen ansprechen.
Genau. Entschuldigung.
Ja, und der zweite Nugget würde ich sagen, tatsächlich Übung hilft. Es immer mal wieder ausprobieren. Man kann es mit ganz einfachen Themen einüben und sich dann auch steigern und ja, einfach da auch den Fortschritt dadurch merken.
Ja. Und der dritte Nugget, den ich mitnehme, ist, dass man nicht nur den Sachaspekt anspricht, sondern wirklich auch den Emotionenraum gibt. Also was macht es mit mir, dass du vermehrt unpünktlich bist, dass du Herrn Schmitz nicht zurückgerufen hast, das verunsichert mich, das stresst mich, das macht mich traurig, was auch immer, dass ich einfach auch die Emotionen klar benenne, damit das Gegenüber auch weiß, ja, wie es das einzuordnen hat.
Ja, also da würde ich gerne noch mal ganz kurz was ausführen. Es gilt immer als vermeintlich nicht hilfreich, die Emotionen anzusprechen und nur Sachthemen oder nur sachlich Dinge anzusprechen. Das wäre die wirkliche Gesprächsgrundlage. Und das passt einfach nicht, weil wir Menschen sind und wir sind auch emotionale Menschen. Jeder von uns hat Emotionen. Auch diejenigen, die höchst sachlich immer rüberkommen, haben auch darunter ihre Emotionen. Und die zu negieren, also sie kleinzureden oder sie wegdrücken zu wollen, entspricht einfach nicht unserer Lebenswirklichkeit. Deswegen keine Angst vor Emotionen, Emotionen angemessen anzusprechen. Damit kann jeder viel besser umgehen, als wenn sie weggedrückt werden.
Ja, wegdrücken ist das eine und das andere ist, was ich finde, was man noch unterscheiden sollte, ist aus einer Emotionalität heraus agieren. Also was wir jetzt in diesem Thema mit der gewaltfreien Kommunikation machen, ist, wir machen uns erstmal die Emotion bewusst und sprechen sie dann an, aber wir handeln nicht aus einer spontanen Emotionalität heraus. Mhm. Das ist, finde ich, nochmal ein wesentlicher Unterschied.
Absolut.
Ob ich jetzt gerade aus der Wut heraus agiere, mit denjenigen schnappe und sage, du hast schon wieder. Das ist was anderes, als wenn ich mich ganz kurz besinne und sage, okay, worum geht's mir hier eigentlich? Was macht das mit mir? Und das spreche ich dann an. Das macht mich wütend. Das ist was anderes, als ich agiere aus der Wut heraus.
Und das macht eben gute Führung aus, ja. Gute Selbstführung, wenn ich genau diese Reflexionsprozesse vorher durchgehe, bevor ich dann ins Gespräch tatsächlich auch gehe.
Ja, und dann ist eine Emotionalität, ich finde, eine Stärke, keine Schwäche, sich dem zu stellen, zu sagen, okay, das macht mich jetzt echt wütend, das zu erkennen, das ist Stärke, finde ich.
Absolut, ja. Da bin ich so bei dir und also die Erfahrung habe auch ich als Führungskraft gemacht und stelle ich auch in meinen Coachings fest, wir wollen ein Gegenüber, das spürbar ist in seiner Ganzheit und dazu gehören eben auch die Emotionen und die dürfen auch mal schwierig sein, wenn sie angemessen zum Ausdruck kommen.
Genau. In diesem Sinne, hat mich gefreut mit dir und wir sagen bis zum nächsten Mal.
Genau.
Dir hat der Podcast gefallen? Dann lass gerne deine positive Bewertung da und teile den Podcast mit Menschen, die dir wichtig sind. Wirf auch gerne einen Blick in die Shownotes. Dort findest du hilfreiche Tipps und weiterführende Infos. Bis zum nächsten Mal.